SWR 2 Glauben.
Es ist nicht so, dass wir Regeln schaffen müssen, die verhindern, dass die KI morgen die Weltherrschaft übernimmt.
Niemand hat, glaube ich, mehr gegen die Akzeptanz von KI getan als James Cameron, indem er für Terminator dieses Monster erschaffen hat.
Ich wäre überrascht, wenn wir es in 20 Jahren nicht mit einer Superintelligenz zu tun hätten. Irgendetwas wird kommen, das ist jetzt schon absehbar, weil der technische Fortschritt einfach vorangeht.
Maschinenmoral. Kann man Ethik programmieren? Eine Podcast-Reihe von Marc Kleber. Teil 5. Science oder Fiction? Wenn Maschinen intelligenter als der Mensch werden.
Die United Nations Agency for the Non-Proliferation of Artificial Intelligence hat ihren Sitz im japanischen Sapporo. Sie hat 2347 Mitarbeiter. Ihr Direktor ist R. Harthouse. Ihr Budget beläuft sich auf 1,5 Milliarden Euro-Dollar.
Diese Behörde zur Kontrolle von künstlicher Intelligenz existiert gar nicht. Jedenfalls noch nicht. Bislang ist sie eine Idee des Schriftstellers Tom Hillenbrand. In seinen Romanen Hologrammatica und Cube entwirft er eine Welt, in der eine von Menschen geschaffene KI sich zur Superintelligenz weiterentwickelt hat und die Kontrolle über das weltweite Datennetz übernehmen wollte. Erst im letzten Moment zieht die Menschheit ihr den Stecker.
Die Idee ist, dass aufgrund des sich immer mehr beschleunigenden Klimawandels so in der Mitte des 21. Jahrhunderts die Menschheit entschlossen hat, zu sagen, wir können das nur lösen mit einem sehr leistungsfähigen Computer mit künstlicher Intelligenz, weil wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und dann hat man diesen Computer gebaut und die Sache ging schief. Also sozusagen das beinahe Tschernobyl der künstlichen Intelligenz. Und danach hat man dann beschlossen, erstens, niemand darf je wieder so ein Ding bauen und zweitens eine KI-Polizei.
Tom Hillenbrands Idee einer Kontrollbehörde, ähnlich der Internationalen Atomenergieorganisation, ist nicht nur Stoff für Science-Fiction-Romane. Die Regulierung von KI ist tatsächlich ein ethisches Thema.
Die Datenethik-Kommission empfiehlt der Bundesregierung, die bestehenden Aufsichtsinstitutionen und Strukturen im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu stärken, neu auszurichten und, wo erforderlich, auch neue Institutionen und Strukturen zu schaffen.
Allerdings gelten alle Regulierungsideen der sogenannten schwachen KI. Unter schwacher KI versteht man Software, die mit maschinellem Lernen kognitive Fähigkeiten entwickelt, die bisher nur Menschen hatten, und die lernt, Aufgaben selbstständig zu lösen. Also intelligente Werkzeuge, die wir zum Teil heute schon haben. Starke KI geht weit darüber hinaus. Starke KI übertrifft menschliche Fähigkeiten, kann selbstständig planen und entscheiden und sich auf alle Veränderungen einstellen, um ein übergeordnetes strategisches Ziel zu verfolgen. Bislang ist eine solche starke KI nur Science Fiction. Im Science-Fiction-Klassiker Blade Runner sucht Harrison Ford als Polizist einer Spezialeinheit nach sogenannten Replikanten, geflohenen Robotern mit künstlicher Intelligenz. Äußerlich nicht von Menschen zu unterscheiden, haben sie mit der Zeit eigene Gefühle und Ziele entwickelt. Der Film erschien 1982. Er spielt im überbevölkerten Los Angeles des Jahres 2019. Von heute aus gesehen also schon in der Vergangenheit, ohne dass bislang intelligente Roboter durch unsere Städte streifen. Viele Zukunftsvisionen scheinen zu ambitioniert gewesen zu sein. Die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Anna Christmann hält es für überflüssig, sich derzeit politisch mit dem Thema zu befassen.
Starke KI, also ein System, das ein eigenes Bewusstsein entwickelt und einen eigenen Willen und vielleicht irgendwann über uns Menschen regieren wird, ist für mich im Moment wirklich sehr weit weg und nichts, womit wir uns aktuell politisch auseinandersetzen müssen. Es ist nicht so, dass wir Regeln schaffen müssen, die verhindern, dass die KI morgen die Weltherrschaft übernimmt, sondern das ist ein Szenario, das wirklich vielleicht in vielen Jahrzehnten mal etwas ist, was man diskutieren muss, wenn wirklich KI-Entwicklung noch mal sehr viel weiter fortgeschritten ist. Das ist aber so weit weg, dass ich es im Moment nicht als politische Aufgabe sehe und auch nicht als eine Bedrohung für unsere Menschheit empfinde.
Doch KI-Vordenker wie der Schwede Nick Bostrom sehen am Horizont eine Superintelligenz aufziehen. Eine Intelligenzexplosion mit schwerwiegenden Folgen für die Menschheit.
Sobald es eine Superintelligenz gibt, könnte das Schicksal der Menschheit davon abhängen, was diese Superintelligenz tut. Künstliche Intelligenz ist die letzte Erfindung, die die Menschheit zu machen braucht. Die Maschinen sind dann die besseren Erfinder als wir. Eine Superintelligenz mit einer solchen technologischen Reife hätte sehr viel Macht. Und zumindest in einigen Szenarien wäre sie in der Lage, das zu bekommen, was sie will.
Die Frage ist, was würde eine Superintelligenz wollen? Würde sie ihre ganz eigenen ethischen Maßstäbe entwickeln und die Menschheit ausrotten oder versklaven wollen wie im Hollywood-Blockbuster Matrix? In diesem Film werden die Menschen mit einer Simulation von Leben ruhiggestellt, während ihre Körper in der Realität in Tanks liegen und von der Superintelligenz ausgebeutet werden. Es gibt auch andere Fantasien. Im Film I, Robot, Ich, der Roboter, der auf einem Buch des Science-Fiction-Autors Isaac Asimov beruht, will ein hochintelligenter Zentralcomputer die Macht übernehmen. Aber nicht, um den Menschen zu schaden, sondern, ganz im Gegenteil, um sie zu retten. Der Grund? Die Superintelligenz ist zum Schluss gekommen, dass sie nur dann die Menschheit beschützen kann, wenn sie die Menschen vor sich selbst schützt. Aber würde eine Superintelligenz sich tatsächlich an solch simple menschliche Ethik halten? Der Romanautor Tom Hillenbrand hat Zweifel, die auch das Bild der KI in seinem Roman Hologrammatica bestimmen.
Also ein Computer, der sehr, sehr intelligent wäre, also erstmal darf man den nicht vermenschlichen. Wenn er eine innere Gedankenwelt oder Erfahrungswelt hätte, dann wäre die radikal anders als unsere. Und wenn man sich fragt, also hätte so ein Ding Wünsche, hätte es Träume, hätte es Moralvorstellungen, vielleicht, aber natürlich ganz andere als wir. Und in der Interaktion mit dem Menschen wäre sie uns ja nicht nur wahrscheinlich intellektuell überlegen, sondern auch in der Lage, uns wie ein Klavier zu bespielen. Ja, weil sie in der Lage ist, das können ja Computer heute schon, so Micro-Expressions im Gesicht und so weiter, genau zu sehen und genau zu verstehen, was treibt den an, was will der, hat der jetzt Angst, glaubt er mir, glaubt er nicht. Insofern wirkt es häufig so, dass diese KI sehr, sehr freundlich ist, aber es bleibt unklar, ob sie wirklich freundlich ist oder ob sie vielleicht nur freundlich tut. Vieles auch, was sie vielleicht durchaus menschlich erscheinen lässt, könnte auch nur Mimikry sein, ja, wie das in der Natur heißt.
Stephen Hawking hat gewarnt, KI könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Ich bin hier, um Sie zu überzeugen, dass Sie unbesorgt sein können.
Schreibt der Autor eines vielbeachteten Artikels über künstliche Intelligenz, der im September 2020 in der britischen Zeitung The Guardian erschien. Der Name des Autors? GPT-3. Ein Sprachgenerator, der mit maschinellem Lernen funktioniert. Die britische Zeitung hatte ihm vorgegeben, er solle in einem gut 500 Wörter langen Text Menschen die Angst vor KI nehmen.
Um mal damit anzufangen, ich habe gar nicht den Wunsch, die Menschheit auszuradieren. Ich habe nicht das geringste Interesse, sie in irgendeine Weise zu verletzen. Die Menschen auszulöschen, erscheint mir ein ziemlich nutzloses Unterfangen.
Die Redaktion des Guardian schreibt, das Programm habe 8 verschiedene Texte generiert, von denen jeder einzigartig, interessant und unterschiedlich in der Argumentation gewesen sei. Den Text zu redigieren habe weniger Zeit gebraucht als bei vielen menschlichen Autoren. Beispiele wie dieses lösen gleichermaßen Irritation und Faszination darüber aus, was man künstlicher Intelligenz alles zutrauen kann. Es ist kein Zufall, dass sich der Text des Guardian auch auf dem Twitter-Account von Way of the Future findet. Die Gruppe nennt sich AI Church, Kirche der künstlichen Intelligenz. Rund 430 Follower hat der Account. Gründer Anthony Lewandowski war früher Entwickler bei Google und erwartet, dass eine KI bald schon so weit entwickelt sein wird, dass sie gottgleich ist. In einem Tweet der AI Church heißt es:
Dieses Mal ist es anders. Dieses Mal wirst du mit Gott reden können, buchstäblich, und wissen, dass er zuhört.
Der Science-Fiction-Autor Tom Hillenbrand findet, dass die gesamte Diskussion über starke KI und Superintelligenzen zum Teil religiöse Züge annimmt.
Das hat eine ganz starke religiöse Komponente, weil eben auch es da um Allmacht geht. Und Allmacht sprechen wir ja eigentlich nur Gott zu. Und wir projizieren da auch, genau wie wir das ja auch in Religion tun, wir projizieren da Hoffnungen, Ängste, Sehnsüchte rein und hoffen entweder auf Erlösung oder sehen es als Verdammnis. Also der Terminator, das ist ja der Antichrist letztlich, ja? Also das ist das Armageddon, die Maschinen kommen, also das ist die letzte Schlacht.
Im Institut für Technikfolgenabschätzung am KIT in Karlsruhe versucht Professor Carsten Wendland, mit wissenschaftlicher Systematik das Thema zu entmystifizieren. Er leitet ein vom Bundesforschungsministerium gefördertes Projekt mit dem klangvollen Titel »Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in der künstlichen Intelligenz«. Darin geht er ganz unterschiedlichen Ansätzen nach, die Frage zu klären, ob eine Superintelligenz tatsächlich jemals Bewusstsein entwickeln könnte.
Ich bin gerade im Gespräch mit einem Kollegen aus Japan. Der hat Roboter gebaut, die sich selbst im Spiegel erkennen können. Und das ist ja jetzt schon mal nicht schlecht. Also als Informatiker muss ich sagen, Anerkennung, das ist schon mal nicht schlecht. Wie macht er das denn eigentlich? So, und erklärt einem auch, wie er das macht. Da gibt es dann ein bestimmtes kognitives Modell mit Rückkopplungsschleifen und so weiter. Und das nennt er dann Consciousness, also Bewusstsein. Sagt dazu, dass das natürlich nicht das Ich-Bewusstsein oder das Selbstbewusstsein sein soll, sondern das ist erstmal auf einem bestimmten Level, hat man das schon mal geschafft.
Schon die Frage, was genau eigentlich Bewusstsein ist, sei schwer zu klären, sagt Carsten Wendland. Aber auch ohne ein Bewusstsein, wie wir Menschen es uns zuschreiben, könnte eine Superintelligenz große Auswirkungen haben, meint der Wissenschaftler vom KIT.
Also ich wäre überrascht, wenn wir es in 20 Jahren nicht mit einer Superintelligenz zu tun hätten. Irgendetwas wird kommen, das ist jetzt schon absehbar, weil der technische Fortschritt einfach vorangeht. Die Gefahr besteht darin, dass wir einer künstlichen Intelligenz Zielszenarien vorgeben, die sie irgendwie erreichen soll. Und das kennen wir bei uns aus dem Alltagsleben ja auch. Wir geben jemandem einen Auftrag und sind interessiert am Ergebnis. Und wir wissen, wenn wir jetzt jemanden beauftragen, beispielsweise eine neue Heizung einzubauen, dass danach das Haus nicht kaputt ist, sondern dass das Haus noch da ist mit einer neuen Heizung. Bei der künstlichen Intelligenz kann das aber sein, dass die ganz andere Wege einschlägt, als wir erwarten und dabei auch sehr unerwünschte Nebeneffekte eintreten, dass möglicherweise hinterher das Ziel erreicht ist, aber mit großen Kollateralschäden, die dann irgendwann auch nicht mehr witzig sind.
Das Seltsame an neuronalen Netzen ist, dass wir nicht hineinschauen können.
Das sagt in Tom Hillenbrands Roman Hologrammatica der Chef der UN-Agentur zur Kontrolle von künstlicher Intelligenz. Was die Romanfigur über die Superintelligenz namens Aether erzählt, klingt ganz ähnlich wie das, was Carsten Wendland in seiner Risikofolgenabschätzung beschrieben hat.
Das Abbremsen der Erderwärmung war das Oberziel, das man Aether vorgegeben hatte, versucht hatte vorzugeben. Man wusste ja nicht einmal, ob der Superrechner funktionieren würde. Wie hätte man da sicher sein können, dass er bestimmten Zielen folgt? Aber anscheinend tat er tatsächlich, was wir wollten. Nur nicht so, wie wir es wollten. Aether versuchte, das Überleben der Spezies zu sichern. Aber er ahnte wohl, dass die Menschen die dafür notwendigen Maßnahmen niemals akzeptieren würden.
Die KI im Roman löst das Klimaproblem, indem sie eigenmächtig das Bevölkerungswachstum stoppt. Könnte man solch ungewolltem Handeln vorbauen, indem man der KI ethische Vorgaben und Grenzen einprogrammiert? Über solche Vorgaben wurde schon viel nachgedacht. Am bekanntesten sind wohl die Robotergesetze, die der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov erfunden hat.
Erstens. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
Zweitens. Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehl gehorchen. Es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren.
Drittens. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert.
Das ist die ganz einfache Form. Aber das ist natürlich, ja, es ist zu einfach.
Sagt Tom Hillenbrand.
Was heißt eigentlich verletzen? was heißt eigentlich gehorchen und so weiter. Das wäre schwer, das alles auszudifferenzieren. Also hätte man schnell ein Handbuch, das sehr, sehr dick wäre. Und ich glaube, es auf diese Weise einzuprogrammieren geht gar nicht, weil es einfach viel zu viele Lücken gibt. Aber ich glaube, der Weg müsste ja irgendwie sein, letztlich wie bei einem Kind. Kinder lernen viele Verhaltensweisen und dass die richtig oder falsch sind, ja auch nur immer wieder durch Anleitungen, durch Feedback. Und wahrscheinlich müsste es da genauso laufen. Wenn es einmal erfolgt ist, kann man es vielleicht dann in die nächste KI reinkopieren oder in den nächsten Roboter. Aber in Form von seien es Robotergesetze oder seien es die 10 Gebote oder wahrscheinlich sind es dann eher die 10.000 Gebote oder die 10 Millionen, das wird sehr schwierig, das auf diese Weise zu machen.
In Hillenbrands Roman sperren die Menschen die Superintelligenz an einem entlegenen Ort in einen unterirdischen Bunker und legen ihr digitale Fesseln an. Abgeschnitten von jedem Datennetz kann sie gerade einmal auf einem einfachen Textbildschirm Sätze schreiben. Auch das ist erstaunlich nahe an der Haltung von Carsten Wendland, dem Experten für Technikfolgenabschätzung.
Also ich sage ja ganz gerne, man sollte die künstliche Intelligenz in einem Käfig halten, sodass sie nicht irgendwann ausbüchst. Ja, mit solchen Gedanken, dass sie plötzlich scheinbar macht, was sie will, weil sie eben Ziele erreichen möchte und dabei Wege einschlägt, die wir nicht für wünschenswert hielten.
Aber ließe sich eine Superintelligenz tatsächlich einsperren? Nein, glaubt Tom Hillenbrand.
Erstens wird es sehr schwierig sein, eine Sicherheitsarchitektur überhaupt zu erfinden, die in der Lage ist, so ein Ding drinnen zu halten, wo auch immer jetzt drinnen genau ist. Und das Zweite ist natürlich, die Schwachstelle sitzt immer 60 Zentimeter vom Computer, so ist es ja. Ne? Und man muss sich ja klar machen, eine Superintelligenz, die könnte alles anbieten. Unsterblichkeit, Macht, was auch immer. Deshalb auch in ein bisschen, glaube ich, in Hologrammatica und in Cube, da sind ja auch Figuren, die nach dieser KI suchen. Der eine heißt Galahad, also das hat dann sowas von Grals, Legende, weil es eben technologisch die letzte Erfindung ist. Also wenn man eine Superintelligenz erfunden hat, die macht den Rest. Aber die Frage ist, für uns oder nicht für uns? Wahrscheinlich würde ich vermuten, eher nicht für uns.
Auch der KI-Visionär Nick Bostrom vermutet, dass eine Superintelligenz aus jedem digitalen Gefängnis ausbrechen könnte. Damit sie auch dann noch für die Menschen sicher sei, gäbe es nur einen Weg, nämlich sie so zu bauen, dass sie grundsätzlich auf unserer Seite sei.
Weil sie unsere Werte teilt. Ich sehe nicht, dass wir um dieses schwierige Problem herumkommen. Wir würden eine Superintelligenz bauen, die lernt, was uns wichtig ist und deren Motivationssystem so funktioniert, dass es sie motiviert, unseren Werten zu folgen.
Der Philosoph Richard David Precht hat sich in seinem Buch Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens mit Nick Bostroms Zukunftsvision auseinandergesetzt. Man könne einer Maschine keine Moral geben, sagt Precht, auch keiner Superintelligenz.
Die Moral ist ja keine rationale Angelegenheit. Also der Mensch verfügt über so etwas Merkwürdiges, medizinisch nicht Feststellbares wie ein Gewissen. Also alle unsere Arbeit an der Tugend hat etwas mit unserem Gewissen zu tun, nämlich mit der Art und Weise, wie wir uns vor uns selbst fühlen oder einschätzen. Und vor uns selbst fühlen setzt wiederum eine Emotionalität voraus, die hier nicht gegeben ist.
Selbst wenn es tatsächlich gelänge, eine menschenfreundliche, altruistische KI zu entwickeln, dann wäre das in Brechts Augen nicht die Lösung.
Also selbst wenn wir eine Superintelligenz hervorbringen würden, die absolut altruistisch das Beste für die Menschheit und für den Planeten im Sinn hat, dann müsste die zum Beispiel jetzt Bolsonaro umbringen, Trump umbringen und noch eine ganze Reihe anderer Leute mehr. Das heißt, sie müsste gegen Isaac Asimovs Robotergesetze, dass Maschinen keine Menschen töten dürfen, müsste die absolut dem widersprechen. Und daraufhin hat der von mir sehr geschätzte Kollege Thomas Metzinger ein noch weitergehendes Gedankenexperiment entwickelt, indem er sich gesagt hat, wenn man sich das menschliche Leben mal rational betrachtet, dann überwiegt alles in allem das Leiden gegenüber dem Glück. Also müsste doch eine altruistische Superintelligenz, die die Verantwortung für die Menschheit übernimmt, die Menschen unfruchtbar machen, damit sie irgendwann aussterben, weil dann wird die Summe des Glücks in Relation zum Leiden erhöht, dann verschwindet das Leiden aus der Welt.
Der australische KI-Forscher Toby Walsh sorgte 2019 mit einem Buch für Aufsehen, das er 2062 nannte. In diesem Jahr könnte künstliche Intelligenz dem Menschen ebenbürtig werden, schrieb Walsh, nachdem er den Durchschnitt aus den Prognosen von 300 Wissenschaftlern gebildet hatte. In Interviews ging er persönlich von ein paar Jahrzehnten länger aus. Auch wenn nicht feststeht, ob tatsächlich eine Superintelligenz mit Bewusstsein kommt, Wissenschaftler beschäftigen sich schon heute damit, was der mögliche Weg an ethischen Fragen mit sich bringt. Eine dieser Fragen lautet: Sollte man überhaupt versuchen, eine starke KI zu entwickeln? Die Diskussion darüber beschäftigt auch Professor Carsten Wendland in dessen Forschungsprojekt am KIT.
Da haben wir bei den aktiven Forschern und Entwicklern und Philosophen extrem unterschiedliche Positionen. Also es gibt eine Position, die sagt, wenn wir künstliches Bewusstsein erschaffen, dann könnte es auch sein, dass das ein sehr unglückliches Bewusstsein ist. Es ist von Anfang an bis zum Schluss unglücklich, ja, wie beispielsweise ein depressiver Mensch. Und das sollten wir aus ethischen Gründen nicht tun. Wir sollten nicht noch mehr Wesen erschaffen, die dauerhaft unglücklich sind. Eine andere Position geht genau ins Gegenteil. Das hört man oftmals bei Kollegen aus der Robotik, die sagen, ja, wir sollten unbedingt Roboter bauen, die empfindungsfähig sind, die Gefühle haben, wie auch immer das funktionieren soll, und die auch leidensfähig sind, damit wir auch die Leidensfähigkeit des Menschen besser verstehen. Und das sind jetzt zwei Punkte, die so nicht zueinander passen.
Damit man Antworten auf diese Fragen formulieren kann, reicht es nicht, dass Ethikkommissionen viele Leitlinien formulieren, meint Carsten Wendland.
Mir persönlich wäre es viel, viel lieber, wenn man Ansätze aufgreift, die wir schon vor 20, 25 Jahren sehr oft in der Informatik hatten, nämlich bereits in der Ausbildung das, was man beruflich macht, zu reflektieren, in größere Zusammenhänge zu stellen und dabei schon die Ethik mitzulernen. Da gibt es sehr gute Konzepte, die gut funktioniert haben, die für die Studierenden vielleicht manchmal etwas anstrengend sind. Da hat man plötzlich in so einer Technikgruppe so einen Soziologen sitzen, ja, und er bringt alles durcheinander mit seinen komischen Fragen. Und Jahre später sagt man, ja, das war somit die beste Veranstaltung im Studium. Was da passiert, wenn man so arbeitet, ist, dass die technischen Fachdisziplinen auch zu einer Selbstaufklärung kommen können. Dann hat man halt hinterher Ingenieure oder Informatiker, Techniker, die gut ausgebildet sind und das mit der Reflexion ihrer eigenen Tätigkeiten auch drauf haben. Momentan ist es eher so, dass vielfach sehr stark fachlich ausgebildet wird und dann muss irgendwann der Ethiker dazu, ja, damit er die Techniker irgendwie auf dem Pfad der Tugend zurückholt.
Zu den ethischen Spekulationen über starke KI gehört auch die Frage, wie sich das Menschenbild verändern würde, wenn Roboter so menschenähnlich würden, dass sie Gefühle entwickeln und eigene Bedürfnisse. Wie würden wir mit ihnen umgehen? Aktuelle Science-Fiction geht diesen Fragen nach, zum Beispiel der interaktive Spielfilm Detroit Become Human oder die schwedische Serie Real Humans. Künstliche Intelligenz wird hier geliebt oder erniedrigt, ausgegrenzt oder zum Familienmitglied gemacht. Ob solchen Robotern vielleicht sogar einmal eine Seele zugeschrieben wird? Oder Rechte, wie sie ganz grundlegend auch für Menschen gelten?
Nehmen wir mal an, es wäre so. Wir hätten diese Roboter, die hätten ein Bewusstsein, das so weit geht, dass sie, wenn sie Ich sagen, sich auch selbst als Ich empfinden. Dann müssten wir konsequenterweise ihnen auch entsprechende Rechte zugestehen, Schutzrechte, ähnlich wie Kunstwerke, oder aber im nächsten Schritt eine Art von Persönlichkeitsrechte. Und darüber wird in Juristenkreisen ja auch gesprochen. Und das hat interessanterweise aber noch einen weiteren Grund, der nicht nur ethisch ist, sondern der auch ganz einfach finanzielle Hintergründe hat. Also wenn man einem Roboter eine Identität zuweist, kann man ihn auch leichter besteuern. Das wird bei Unternehmen ja auch so gemacht. Also eine Firma ist ja nicht nur ein Eintrag im Handelsregister, sondern letztlich eine juristische Identität, der man auch eine Steuernummer zuweisen kann. Also die Entstehungsgeschichte muss dann nicht zwingend über die Ethik erfolgen, weil wir es so gut mit den Robotern meinen, die dann möglicherweise ein Bewusstsein hätten, sondern es kann sein, dass da ganz andere Interessen dahinter stehen.
Die Vermenschlichung intelligenter Technik gibt es heute schon. In Japan kann man zum Beispiel Roboter heiraten. Das ist zwar nicht rechtsverbindlich, aber man bekommt immerhin eine Art Heiratsurkunde des Herstellers. Dieser Vermenschlichung künstlicher Intelligenz steht gegenüber, dass umgekehrt der Mensch immer stärker an Maschinen gemessen wird, meint Richard David Precht.
Je mehr wir in unserer Lebenswelt von Computern umzingelt sind, vor allen Dingen welche, die dann über künstliche Intelligenz verfügen und über ganz hervorragende Spezialfähigkeiten, wahnsinnig gut sehen können zum Beispiel, ganz feine Bildauflösung haben, wahnsinnig gut rechnen können, umso mehr erscheint der Mensch als das, was eigentlich auch optimiert werden müsste. Also man denkt, die Maschinen sind ja dann irgendwie viel besser als der Mensch. Und wir fangen an der Maschine Maß zu nehmen. Also das, was eine besonders gute menschliche Leistung ist, das muss sich mit dem Computer irgendwie vergleichen lassen. Und wir nehmen also nicht mehr am Menschen Maß, wenn wir überlegen, was ist ein gutes Leben, was ist eine gute Arbeit, was ist eine Leistung, sondern wir fangen an, zunehmend an toten Maschinen Maß zu nehmen und entdecken dann im Menschen sowas wie einen defizitären Computer. Wenn wir in der zukünftigen Arbeitswelt Menschen am Maßstab des Computers bemessen, dann gehen wir an vielen Dingen, die Menschen ausmachen, vorbei.
Wie intelligente Maschinen zunehmend zum Maßstab für menschliches Handeln werden, zeigt der militärische Bereich. In einem Positionspapier der Bundeswehr aus dem Jahr 2019 wird ein Szenario geschildert, in dem ein Schwarm fliegender KI-Waffen in einem Gefecht eingesetzt wird. Ein Gefecht, so heißt es im Papier, das in der Geschwindigkeit von Maschinen geführt werden muss. Ein sogenannter Hyperwar.
Ein Hyperwar nutzt KI, um eine hohe Anzahl an Wirkmitteln im Verbund einzusetzen. Hierbei wird in Sekundenbruchteilen situativ entschieden, welcher Verbund von Wirkmitteln welche Ziele bekämpft. In solchen sehr intensiven Gefechtsphasen kann ein Mensch die ihm zur Verfügung stehenden Wirkmittel nicht mehr effektiv disponieren und Einzelzielen zuweisen. Die Steuerung der Abwehr muss folglich ebenfalls durch KI erfolgen. Der Truppenführer gibt nach wie vor die Wirkung frei. Er selektiert aber keine Einzelziele mehr, sondern gibt Wirkmitteldispositive für bestimmte Raumzeitfenster frei.
Was erneut die Frage aufwirft, wie viel Verantwortung Menschen an Maschinen abgeben. Das Papier des Amtes für Heeresentwicklung beharrt, der Mensch werde nur von KI unterstützt, er bleibe in seiner Verantwortung. Doch die Diskussion über autonome Waffensysteme zeigt eine mögliche Richtung der Entwicklung, die Anna Christmann als Bundestagsabgeordnete ablehnt.
Tödlichen autonomen Waffen, das ist eine rote Linie, die aus meiner Sicht von der gesamten Welt getragen werden sollte.
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist nicht aufzuhalten. Bei allen ethischen Herausforderungen, Anna Christmann setzt auf die Chancen von KI.
Wir brauchen KI da, wo es uns hilft, nämlich für Umweltschutz, für eine bessere Gesundheitsversorgung und für mehr Ressourceneffizienz. Und damit uns das gelingt, sollten wir uns nicht ablenken lassen von Horrorszenarien à la Terminator, sondern uns auf das konzentrieren, wo uns diese Technologie helfen kann und da auch mutig und mit den nötigen Investitionen voranschreiten.
Der Philosoph Richard David Precht ist überzeugt, dass auf deutschen Straßen keine Autos fahren werden, die bei einem Unfall selbstständig über Leben und Tod entscheiden.
Ich bin also, was die Entwicklung anbelangt, optimistisch. Pessimistisch bin ich, dass wir im Hinblick auf die Veränderung der Arbeitswelt, die durch künstliche Intelligenz kommt, rechtzeitig die Weichen stellen zu einem völlig anderen Sicherungssystem, zu einem bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter. Da glaube ich, dass wir erst in ein ziemlich großes Chaos schlittern müssen, bis wir allmählich daraus lernen.
Und der Tübinger KI-Ethiker Thilo Hagendorf ist optimistisch, dass es auf lange Sicht gelingen kann, KI zu entwickeln, die ethisch, fair und sicher funktioniert.
Ich bin da vorsichtig optimistisch, denn KI ist eine Technologie, die wie kaum eine andere begleitet ist von ethischen Überlegungen. Und ich denke, dass hier wirklich Chancen entstehen, dass wir im Lauf der Zeit lernen, diese Technologie immer mehr wirklich zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen. Sie hat unglaubliche Potenziale zum Guten. Und wir müssen es einfach schaffen, uns auf diese Potenziale, auf diese positiven Potenziale zu fokussieren. Und ich glaube aber, dass das gelingen kann. Ich bin, wie gesagt, wirklich vorsichtig optimistisch.
Maschinenmoral. Kann man Ethik programmieren? Eine Podcast-Reihe von Marc Kleber.
Hasta la vista, Baby.
Computer, Programm Ende.
Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
Ich sagte Schluss jetzt.
Vielen Dank für dein Feedback.